Schöne Eigenschaften wirken anziehend. Was gefällt dir an Jofas Persönlichkeit besonders gut? Mit der folgenden achtteiligen Vortragsreihe Jofas anziehende, faszinierende Persönlichkeit wird unsere Bewunderung für unseren liebevollen himmlischen Vater weiter wachsen und sie wird uns motivieren, ihm immer ähnlicher werden zu wollen. Jofas Persönlichkeit hat viele anziehende Facetten. Bruder Heinz Teichmann wird nun darüber sprechen, dass Jehova zugänglich ist.
Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit und Macht. An wen denkst du, wenn du diese vier Haupteigenschaften hörst? Natürlich an unseren liebevollen himmlischen Vater Jehova. Diese Vortragsreihe verfolgt den Zweck, weitere Eigenschaften Jehovas zu vertiefen. Diese nicht so oft betrachteten Eigenschaften richtig zu schätzen, wird uns helfen, Jehova nahe zu sein und ihm nachzuahmen. Wertschätzung vertieft sich so nach und nach. Ein Beispiel. Sicher hast du auch schon festgestellt, ein neues Gericht schmeckt immer besser, wenn du beim Essen den Duft der Speisen genießt. Und wenn du die Speise gar selbst zubereitet hast, dann schmeckt sie sicher noch besser. Ähnlich verhält es sich, wenn wir unsere Wertschätzung für eine Eigenschaft Gottes vertiefen möchten. Wir müssen mit dieser Eigenschaft vertraut sein, darüber nachdenken und uns dann bemühen, diese in unserem Leben auch nachzuahmen. Diese Vortragsreihe wird sich nun mit acht faszinierenden und liebenswerten Eigenschaften unseres himmlischen Vaters beschäftigen. Nacheinander werden diese acht Eigenschaften Jehovas besprochen. Dabei werden folgende drei Fragen jeweils beantwortet. Frage 1, was ist mit dieser Eigenschaft gemeint? Frage 2, wie lässt Jehova diese Eigenschaft erkennen? Und Frage 3, wie können wir Jehova darin nachahmen? Zuerst wollen wir sehen, wie zugänglich Jehova doch ist. Ja, was ist also mit Zugänglichkeit gemeint? Unsere erste Frage. Woran erkennt man, dass du zugänglich bist? Bist du freundlich? Bist du aufgeschlossen? Bist du gesprächsbereit? Nicht selten erkennt man eine zugängliche Person an ihrer Körpersprache. Was hältst du von einer ausgestreckten Hand? Von einem herzlichen Lächeln? Lächeln ist gesund. Wenn es echt ist, nun, dann lässt es den Argwohn wie Eis zerschmelzen. Nun zu unserer zweiten Frage. Woran ist zu erkennen, dass Jehova zugänglich ist? Nun vergessen wir nicht, Jehova ist der Schöpfer des gewaltigen Universums. Und doch dürfen wir zu ihm beten, ganz unabhängig von Ort und Zeit. Jehova verspricht uns, dass wir uns ganz offen an ihn wenden können. In Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, er wird uns keine Vorwürfe machen. Jehova wünscht, dass wir zu ihm kommen. Dies zeigt uns Jehova nicht nur durch Worte, sondern in der Bibel finden wir Begriffe, die uns Menschen dies so gut verständlich macht. Zum Beispiel in Psalm 34, Vers 15, seine Augen sind auf uns gerichtet. Oder Psalm 63, 8, ständig hält uns seine Rechte fest. Oder Jesaja 40, 11, mit seinem Arm wird er uns zusammenbringen. So ist unser liebenswerter himmlischer Vater eine anziehende, wirklich faszinierende Persönlichkeit. Wenn du bitte Jesaja 40, Vers 11 mit aufschlagen möchtest, Jesaja Kapitel 40, den Vers 11. Nun, hier finden wir einen Text, den ein Schafhirte besonders gut versteht. Aber auch wir werden den Vergleich in Jesaja 40, Vers 11 ganz bestimmt verstehen. Wir lesen in Jesaja 40, Vers 11, wie ein Hirt wird er seine eigene Herde hüten. Mit seinem Arm wird er die Lämmer zusammenbringen. In seinem Busen wird er sie tragen. Was haben wir hier gelesen? In seinem Busen wird er sie tragen. Stellen wir uns dies vor. Jehova möchte, dass wir ihm so nahe sind wie ein Lamm, das sich in den Armen des Hirten geborgen fühlt. Wie zugänglich Jehova doch ist. Und nun zu unserer dritten Frage. Wie können wir Jehovas Zugänglichkeit nachahmen? Besonders Eltern können diese Eigenschaft Jehovas, also Zugänglichkeit, nachahmen, wenn sie ihren Kindern Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Und ihr lieben Ältesten, lasst ihr diese Eigenschaft erkennen? Beobachten wir doch jetzt einmal in zwei Szenen einer Demonstration, ob und wie unsere zwei Ältesten zugänglich sind.
Hallo, Bruder Steger. Ich freue mich, dass du schon im Königreichssaal bist. Hast du vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich habe da nämlich so ein Problem, was mich beschäftigt. Vielleicht kannst du mir dabei helfen.
Hallo, aber ich habe hier Zettel auszuteilen, dann muss ich gleich noch zur Besprechung. Wenn es wichtig ist, dann sprich mich später nochmal an.
Okay.
Na Schatz, konntest du mit dem Ältesten über dein Problem sprechen?
Nein, leider nicht. Er war einfach viel zu beschäftigt. Und da möchte ich ihn mit meinem Problem auch wirklich nicht belästigen.
Wie hast du empfunden? Hast du bemerkt, dass sich Bruder Karl verletzt fühlte? War unser Ältester in dieser Demonstration zugänglich? Nun antworte selbst. Beobachten wir eine zweite Szene mit einer alleinerziehenden Mutter.
Sei gegrüßt, Schwester Schulze. Und hallo, mein guter Dominik. Schön, dass ich euch heute sehe.
Hallo, Bruder Otto. Dominik und ich würden gern kurz mit dir sprechen. Hast du einige Minuten Zeit für uns?
Ja, aber sicher, ihr Lieben. Schön, wenn ihr da zu mir kommt.
Dominik hat in der Schule nämlich ein großes Problem und das macht ihm sehr zu schaffen. Dominik, erzähl doch mal, Bruder Otto, was in der Schule los ist.
In der Schule ist so ein Typ, der mich immer fertig machen will. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Kannst du mir helfen?
Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr mit dem Problem zu mir kommt. Ich sehe, dass es euer Herz wirklich bewegt. Jetzt lasst uns doch in aller Ruhe einmal darüber sprechen und wir werden ganz bestimmt eine sichere Lösung finden.
War unser zweiter Ältester zugänglich? Ja, ganz bestimmt. Er war zugänglich. Er war auch gesprächsbereit. Sicher hast du beobachtet, wie er mit Dominik in Augenhöhe sprach. Er setzte sich. Du kannst vielleicht auch in die Hocke gehen. Unser Dominik und seine Mutter fühlten sich zweifellos geliebt und beschützt. Wir können sagen, um nochmal an Jesaja 40, Vers 11 zu erinnern, wie das Lamm in den Armen des Hirten. Lassen wir uns also alle von Jehovas herzerwärmenden Beispiel dazu anregen, die anziehende Eigenschaft der Zugänglichkeit auch wirklich nachzuahmen. Epheser 5, Vers 1 ermuntert uns, darum werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wenn wir das tun, bleiben wir Jehova nahe und sind für unsere Glaubensbrüder ein Segen. Bemühen wir uns also immer, zugänglich zu sein. Bruder Christoph Schulze wird nun darüber sprechen, was es heißt, mitfühlend zu sein.
Einfühlungsvermögen. Das bedeutet, dass ich deinen Schmerz in meinem Herzen spüre. So beschrieb einmal ein älterer Missionar der Zeugen Jehovas diese wertvolle Eigenschaft. Was bedeutet es denn, einfühlend, einfühlsam, mitfühlend zu sein? Und wie bringt Jehova diese Eigenschaft zum Ausdruck? Und wie können wir ihn dabei nachahmen? Wir möchten miteinander zwei Bibelpassagen besprechen. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam Psalm 56 als erstes aufzuschlagen. Psalm 56, der Kontext, das heißt also die Begebenheit, die hinter diesem Vers steht, ist, David war zu dieser Zeit beständig auf der Flucht vor seinem großen Gegner, vor König Saul. Und er war ständig unterwegs von einem Ort zum anderen. Und in Psalm 56 im Vers 8 finden wir die folgenden Worte. Dass ich ein Flüchtling bin, hast du selbst berichtet. Tu meine Tränen doch in deinen Schlauch. Sind sie nicht in deinem Buch? Was lernen wir daraus? Dass ich ein Flüchtling bin, hast du selbst berichtet. Da war sich der David ganz sicher, dass Jehova gesehen hat, was mit ihm passierte. Er war sicher, dass Jehova es merkte und dass er ein Auge auf ihn hatte. Tu meine Tränen doch in deinen Schlauch. Es war damals und bis heute im Orient üblich, dass man Wasser, Öl, Butter sogar in zusammengenähte Tierhäute packte und sie dort aufbewahrte. Das hielt diese Flüssigkeiten sicher und kühl, interessanterweise, ja auch heute angebracht. Aber wir können daraus sehen, so sicher sind die Tränen aller Bedrückten dieser Erde bei Jehova, unserem Gott. Und wir wissen, Bedrückte gibt es auf dieser Erde reichlich. Satan beherrscht diese Welt und er hat große Wut, er hat nur noch wenig Zeit. Und deshalb müssen viele auch heute, wie David, mit psychischen oder körperlichen Gebrechen fertig werden. Natürlich auch die und manchmal besonders die, die Gott gefallen möchten. Jetzt haben wir ja noch eine weitere Metapher für Jehovas Erinnerungsvermögen. Wenn es dort hieß, sind sie nicht in deinem Buch? Jehova hat also wie ein symbolisches Buch, in das er jede Träne jedes Bedrückten einträgt. Wir können also sicher sein, dass kein Fall da sein wird, in dem Menschen wegen einem Unglück leiden und Jehova das nicht sieht. Es geht nichts verloren bei ihm. Die Lehre daraus? Nun, Jehova sieht, was uns belastet. Er weiß, wie es sich auf unser Gefühlsleben auswirkt. Er fühlt mit uns. Er hält es für wichtig, sich daran zu erinnern, dass ich deinen Schmerz in meinem Herzen spüre, hatten wir gesagt. Wir möchten einen weiteren Bibeltext zusammen betrachten. Schlag bitte Jesaja 49 auf. Jesaja 49. Wiederum der Hintergrund: Die Israeliten waren zu dieser Zeit im Exil und sie glaubten, Jehova habe sie verlassen und vergessen. Und der Jesaja erinnerte sie jetzt in dieser für sie fast ausweglosen Situation. Jesaja 49 in den Versen 15 bis 16. Kann eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht des Sohnes ihres Leibes erbarmte? Nun, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Mutter kümmert sich um ihr Kind. Es ist nicht vorstellbar, dass sie auf das Weinen ihres Kleinen, ihres Säuglings nicht reagieren würde. Interessanterweise ist dieses Wort Erbarmen im Hebräischen sehr, sehr eng verwandt mit Barmherzigkeit, die ja wiederum auch sehr eng mit Einfühlungsvermögen verbunden ist. Normalerweise drängt es eine Frau, ihr Kind mit zartem Umbarmen zu umhegen. Hier fällt ein weiterer Aspekt auf. Mitgefühl heißt auch aktiv handeln, tätig werden zum Vorteil des Bedürftigen oder Bedrängten. Weiter heißt es in der Bibel, selbst diese Frauen können vergessen, doch ich werde dich nicht vergessen. Also das kommt schon vor, vernachlässigte Kinder, das gibt es leider auf dieser Welt. Aber Jehova wird seine geliebten Kinder, also auch uns alle, wie wir hier sind, niemals vergessen oder vernachlässigen. Siehe, heißt es im Vers 16 weiter, siehe, in meine Handflächen habe ich dich eingeritzt. Nun, Jehova erinnert sich also, als stünde dieser Name des Bedrückten in seiner Hand. Und wir wissen, leider gibt es das ja heute hin und wieder, dass man sich aus anderen Gründen ja ritzt und man weiß, das tut weh, das soll ja schmerzen. Und genau so schmerzt es Jehova, wenn er sieht, dass andere bedrängt und bedrückt werden. Die Lehre für uns, nun, das innige Erbarmen Jehovas, unseres Gottes, birgt dafür, dass er unsere Hilferufe nie überhört. Selbst wenn es also dazu kommen sollte, dass unsere Eltern uns verlassen oder dass Eltern von ihren Kindern vielleicht verlassen werden, dann wird Jehova das niemals tun. Mitgefühl hat man aber nicht von Natur aus. Nein, das kann man entwickeln. Was ist dabei wichtig? Wie kann uns das gelingen? Nun, da heißt es vor allem zuhören und hinsehen. So wie Jehova den David als Flüchtling ständig beobachte. Und als drittes, wir müssen unsere Vorstellungskraft gebrauchen. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, heißt es in Römer 12, Vers 15. Und wir denken noch einmal daran, dass ich deinen Schmerz in meinem Herzen spüre. Mitgefühl hilft uns, andere zu verstehen, ihre Schwächen zu übersehen und Deprimierte wirklich zu trösten. Sehen wir uns dazu mal eine Szene an.
Ja, grüß dich, Evi. Wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn?
Hallo, Dina. Ach, weißt du, wenn du mich so fragst, geht's mir eigentlich gar nicht richtig gut. Ich komme über den Tod meiner Mutti nicht drüber weg. Wenn ich die Brüder hier so glücklich sitzen sehe, muss ich immer wieder an sie denken. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das einfach nicht.
Also weißt du, Evi, das kann ich nicht so richtig verstehen. Das ist jetzt schon so lange her. Da kann doch irgendwas kann mit deinem Glauben nicht stimmen. Sag mal, ist denn die Auferstehung für dich überhaupt keine Realität?
Oh, das war wohl daneben. Das war wohl nichts mit Mitgefühl. Ja, aber unsere Schwester war ja auch auf dem Kongress, hat diesen Vortrag gehört und sich auch zu Herzen genommen. Und deswegen hören wir jetzt noch einmal zu, wie wirkliches Einfühlungsvermögen aussehen kann.
Grüß dich, Evi. Wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn?
Hallo, Dina. Ach, weißt du, wenn du mich so fragst, geht's mir eigentlich gar nicht richtig gut. Weißt du, ich komme über den Tod meiner Mutti nicht drüber weg, wenn ich die Brüder und Schwestern hier so glücklich sitzen sehe. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das einfach nicht.
Ach, weißt du, Evi, komm mal her zu mir. Das tut mir aber leid, dass dir das so zu schaffen macht. Aber weißt du, Evi, ich denke mir, du sollst dich auf keinen Fall unter Druck setzen. Du sollst dir die Zeit nehmen, die du zum Trauern brauchst. Denn, weißt du, Evi, es ist ja so, du musst dir vorstellen, Jehova schmerzt das auch. Ihn schmerzt es zum einen, dass die Mutti gestorben ist, und es schmerzt ihn aber auch, wenn er dich jetzt hier so leiden sieht. Aber du kannst ganz sicher sein, im Gedächtnis von Jehova ist die Mutti ganz tief verankert. Und du wirst sehen, irgendwann kommt die Zeit, da ist die Mutti wieder unter uns, und dann sind die ganzen schweren Stunden, die du jetzt hast, die gehören dann der Vergangenheit an. Du, sage mal, Evi, was hältst du davon? Wollen wir uns heute nach dem Kongress nochmal treffen?
Ach, Dina, erstmal muss ich dir sagen, haben mir deine Worte jetzt richtig gut getan. Und das mit dem Treffen, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Wenn du die Zeit opfern kannst, würde ich mich sehr freuen. Ach, danke.
Da freue ich mich.
Euer Beifall hat gezeigt, das klang ja ganz anders. Wollen wir es doch so miteinander umgehen? Wie sehr wir Jehova doch lieben, weil er so mitfühlend ist. Sein Mitgefühl ist ein Zeichen seiner Liebe. Und wenn wir sein Mitgefühl nachahmen, dann bleiben wir in seiner Liebe. Als nächstes spricht Bruder Günther Feine darüber, dass Jehova uns Anerkennung schenkt.
Ja, wir fragen uns, was ist mit anerkennend überhaupt gemeint? Nun, zwei Aspekte. Man erkennt den Wert oder die Bedeutung einer Sache und man zeigt zweitens durch Worte und Taten, wie wichtig die Angelegenheit für uns ist. Ein aktuelles Beispiel. Wir sind hier zum Bezirkskongress anwesend. Was ging dem voraus? Nun, wir haben vor einigen Monaten erfahren, dass dieser Bezirkskongress stattfindet. Und da Kongresse für uns von großem Wert sind, begannen wir auch sofort zu planen. Wir wollten ja schließlich anwesend sein. Unbedingt an allen drei Tagen. Zeugte das von Anerkennung und Wertschätzung für den Bezirkskongress? Ja. Wir haben durch Worte und Taten gezeigt, wie wichtig dieser Kongress für uns ist. Um besser zu verstehen, was mit Anerkennung gemeint ist, wollen wir uns einmal anschauen, wie Jehova diese Eigenschaft in Verbindung mit seinem Volk offenbart. Dabei kommt uns das Beispiel des Todes seines Sohnes Jesus Christus in den Sinn. Der Apostel Johannes sagte in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 9 und 10, dadurch wurde die Liebe Gottes in unserem Fall kund, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat. Die Liebe besteht in dieser Hinsicht nicht darin, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als ein Lösegeld für uns gesandt hat. Das ist die Anerkennung, die Jehova uns Menschen gegenüber zum Ausdruck bringt, indem er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte. Im Wachturm vom 1. Mai 2008 hieß es, in Anbetracht des Loskaufsopfers Jesu Christi kann der Gedanke, wir seien in den Augen Gottes wertlos oder nicht liebenswert, unmöglich stimmen. Jesus Christus sprach sogar davon,
dass die Toten in den Gedächtnisgrüften seine Stimme hören werden und herauskommen zu einer Auferstehung. Unser Wert bleibt also für Gott unverändert, selbst wenn wir eine Zeit lang im Staub der Erde ruhen sollten. Mehr noch, Jehova versichert uns, dass all das Gute, das wir anderen erweisen, von ihm nicht unbemerkt bleibt. Und er wird es belohnen, bestätigt uns der Apostel Paulus in Hebräer Kapitel 6, Vers 10. Er sagte ja, Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Arbeit und die Liebe vergessen würde, die ihr seinem Namen gegenüber erzeigt habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Was lernen wir? Wir sind wertvoll für Jehova, sonst würde er ja nicht auf das Gute achten, das wir anderen erweisen. Wir bedeuten Gott so viel, dass er ständig über uns wacht. In 2. Chroniker 16 heißt es ja, denn was Jehovas Augen betrifft, sie durchschweifen die ganze Erde, damit er sich stark erweise zugunsten derer, deren Herz ihm gegenüber ungeteilt ist. Jehova entgeht wirklich nichts. Seine Augen durchschweifen die ganze Erde. Jehova weiß ganz genau, was wir beabsichtigen. Und das ist ihm auch sehr wichtig. Ein Beispiel dafür. König David hatte den Herzenswunsch, Jehova einen Tempel zu bauen und sagte daher zum Propheten Nathan, sieh nun, ich wohne in einem Zedernhaus, während die Lade des wahren Gottes inmitten von Zelten wohnt. Aber es wurde nichts aus diesem Herzenswunsch. Ein anderer sollte das Haus bauen. Wie berührte es Gott, dass David diesen Herzenswunsch hatte? Die guten Absichten Davids bedeuteten Jehova so viel, er anerkannte und würdigte seinen treuen Diener mit einem Bund. Und dieser Bund berührt noch heute unsere Herzen. In 2. Samuel Kapitel 7 heißt es, dein Haus und dein Königtum werden gewiss auf unabsehbare Zeit vor dir beständig sein. Ja, dein Thron wird auf unabsehbare Zeit gefestigt werden. Was können wir daraus lernen? Nun, wir mögen manchmal den Herzenswunsch haben, etwas zu tun, vielleicht auch etwas mehr im Predigtdienst zu tun, aber es geht nicht. Vielleicht spielt Krankheit, Pflege älterer Personen und so weiter eine Rolle. Das kann alles möglich sein. Die Umstände erlauben es einfach nicht. Im Wachturm vom 15. April 2005 wurde dazu gesagt, ein Diener Gottes, der meint, Jehova sei von ihm enttäuscht, weil er alt geworden ist und deshalb nicht mehr so viel im Dienst tun kann, wie er möchte, der irrt sich sehr. Unser liebevoller Vater, heißt es im Wachturm, erwartet von uns nicht mehr, als wir geben können. Nur, wir müssen einen Glauben haben, der uns zum Handeln antreibt. Wir trösten diese Aussage aus dem Wachturm. Also der Aufmerksamkeit Jehovas entgeht wirklich nichts. Er würdigt das Tun seiner Anbeter, wie wir ja auch im Fall Davids gesehen haben. Sieh da auch uns. Wir nehmen mal die Bibel zur Hand. In Malachi Kapitel 3, Vers 16 wird ein ganz interessanter Gedanke geäußert, der uns sicherlich auch viel Mut machen kann. Malachi Kapitel 3, Vers 16. Der Prophet sagt hier, zu jener Zeit redeten diejenigen miteinander, die Jehova fürchten, jeder mit seinem Gefährten. Und Jehova merkte unablässig auf und hörte zu. Und ein Gedenkbuch begann vor ihm geschrieben zu werden. Für diejenigen, die Jehova fürchten und für diejenigen, die an seinen Namen denken. Jehova sieht uns, er hört uns zu, ein Gedenkbuch wird vor ihm geschrieben. Sind wir eingeschrieben, die wir heute hier anwesend sind? Ich denke schon. Nun wollen wir aber sehen, wie wir unsererseits Jehova nachahmen können, um ebenfalls Anerkennung zu schenken. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 10, habt in brüderlicher Liebe innige Zuneigung zueinander. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wir halten also Ausschau nach Glaubensbrüdern, die unsere Hilfe bedürfen. Wir besuchen unsere Eltern, auch solche in Altenheimen. Wir trösten Niedergeschlagene. Und was ganz wichtig ist, Wir loben Alleinerziehende und wir achten auch auf Kinder in unserer Mitte, die vaterlos sind bzw. nur einen Elternteil haben. Schauen wir uns nun in einer Szene an, wie zwei Älteste einer alleinerziehenden Mutter Anerkennung schenken.
Schwester Baum, du bist wirklich eine Ermunterung für unsere Versammlung und du verdienst unser aufrichtiges Lob. Es ist wirklich eine Freude zu beobachten, wie sehr du dich um deine beiden Kinder kümmerst.
Vielen Dank für euer Lob. Meine Kinder und ich fühlen uns in der Versammlung auch sehr wohl und bemühen uns, alle Zusammenkünfte zu besuchen.
Dir als alleinerziehenden Mutter fällt es bestimmt nicht immer leicht, neben deiner Arbeitstätigkeit und deiner Sorge um deine beiden Kinder dein geistliches Gleichgewicht zu bewahren.
Das stimmt, es kostet schon Mühe. Und meine beiden vermissen ihren Papa, aber gemeinsame Versammlungsaktivitäten und der Predigtdienst schweißen uns fester zusammen.
Das kann man sehen. Deine Kinder fallen durch ihr gutes Benehmen in der Versammlung auf. Und sie sind auch gut vorbereitet und geben mit eigenen Worten gut durchdachte Kommentare. Das ist wirklich schön zu sehen.
Wir nutzen unseren Studierabend gut. Mein Großer will dann unbedingt seinen eigenen Wachturm anstreichen, damit er später auch eigene Kommentare geben kann.
Das ist wirklich sehr schön. Manchmal kann man ja sehen, dass Kinder in den Publikationen herummalen während der Zusammenkünfte. Aber das ist bei deinen Kindern nicht der Fall. Sie halten ihre Literatur sehr sauber und ordentlich und lassen sich auch während der Zusammenkünfte nicht so leicht ablenken.
Ja, darüber freue ich mich ebenso. Und dass sie die Literatur so schätzen, liegt vielleicht daran, dass sie bei unserem Besuch im Bethel sehen konnten, wie viel Mühe es macht, die vielen Publikationen herzustellen. Sie wollten dann auch eine kleine Spende von ihrem Taschengeld geben.
Schwester Baum, wir wollten dir heute gern einmal sagen, wie sehr wir dich und deine wirklich netten Kinder schätzen.
Du bist wirklich ein Vorbild und eine Ermunterung für unsere Versammlung. Wenn du unsere Hilfe brauchst, lass es uns bitte wissen. Ich bin sicher, alle in der Versammlung sind gern für dich da.
Vielen Dank für eure liebe Ermunterung. Es ist wirklich stärkend und ermutigend für mich zu wissen, von der Versammlung und auch den Ältesten geschätzt und anerkannt zu werden.
Na, das war doch wirklich nett. Die Wertschätzung und die Anerkennung, die unserer Schwester Baum entgegengebracht wurde, ist für sie auf jeden Fall eine Ermunterung. Wofür zeigen wir noch Wertschätzung? Zum Beispiel für unsere Literatur. Aber einige lassen ihre Liederbücher und Bibeln auf dem Kongressgelände liegen. Ist das vielleicht doch ein gewisser Mangel an Wertschätzung? Achten wir doch darauf, dass wir sie immer schön bei der Hand haben. Es ist ja schließlich unser Werkzeug. Auch im Predigtdienst zeigen wir, dass wir den Wert unserer Literatur gebührend anerkennen. Wir verbreiten jeden Monat womöglich eine Menge Literatur. Bringen wir auch unsere Wertschätzung dafür zum Ausdruck? Und was zeigen die Menschen, denen wir die Literatur hinterlassen? Zeigen sie auch Wertschätzung dafür? Der Psalmist David brachte seine Empfindungen im 116. Psalm zum Ausdruck und sagte: Was soll ich Jehova vergelten für all seine Wohltaten an mir? Jehova zeigt sich freigebig. Und seine Organisation hat sich ebenfalls freigebig gezeigt. Wie steht es mit uns? Nun, wir bleiben Jehova nahe, wenn wir ebenfalls freigebig sind. Bruder Gerson Bollmann wird nun zu uns über Jehovas Freigebigkeit sprechen.
Jehova ist freigebig. Das macht unseren Gott so faszinierend. Es ist ein Merkmal seiner faszinierenden Persönlichkeit. Was bedeutet es, freigebig zu sein? In Apostelgeschichte 20, Vers 35 sind die berühmten Worte Jesu aufgezeichnet, mit denen das Wesentliche wahrer Freigebigkeit zum Ausdruck kommt. Man liest hier die wenigen Worte: Beglückender ist geben als empfangen. Gerne, warmherzig, bereitwillig, ja großzügig zu geben, seine Zeit, seine Kraft und von den zur Verfügung stehenden Mitteln zu geben. Dann ist das freigebig. Bei Freigebigkeit ist das Motiv wertvoller als die eigentliche Gabe. Dieses Geben aus edlen Beweggründen macht glücklich. Und deshalb wird in Jehova, in 1. Timotheus 1, Vers 11, als ein glücklicher Gott beschrieben. Wie zeigt Jehova seine Freigebigkeit und wie können wir Jehovas Freigebigkeit nachahmen? Diese beiden Fragen möchten wir nun beantworten. Zur ersten Frage: Wie zeigt Jehova seine Freigebigkeit? Zur Beantwortung dieser Frage möchten wir einmal Psalm 145, Verse 9 und den Vers 16 gemeinsam lesen. Dieser Psalm wurde von David geschrieben, ein Mann, der Jehovas überströmende Güte persönlich erlebte. Psalm 145, Vers 9. Jehova ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Der Vers 16. Du öffnest deine Hand und sättigst das Begehren alles Lebenden. Wie zeigt sich Jehovas Freigebigkeit in diesen Worten? In dem Vers 9 steht: Jehova ist gut gegen alle. Ja, alle Geschöpfe der Erde profitieren von Gottes Güte, die an allem, was er großzügigerweise für uns bereitgestellt hat, zu erkennen ist. Jedes Geschöpf auf der Erde lebt, weil Jehova freigebig ist. In Vers 16 lasen wir: Du öffnest deine Hand. Was vermittelt dieses Bild von einer offenen Hand? Im Gegensatz zu einer geschlossenen Hand, die etwas festhält, zeigt eine offene Hand Freigebigkeit an. Da wird jemand beschrieben, der gerne, großzügig, ohne Einschränkungen gibt. Und unser Gott wird hier mit einer offenen Hand dargestellt, welch ein passendes Bild für einen freigebigen Gott. Die Hand wendet die Kraft des Arms an. Da ist die Hand bildlich gesprochen ein Zeichen angewandter Macht. Wenn nun die Hand offen dargestellt wird, dann lehrt dies, dass Jehova mit Macht freigebig ist. Mit welchem Ergebnis? In dem Vers 16 liest man weiter: Und sättigst das Begehren alles Lebenden. Dazu möchten wir einmal drei wesentliche berechtigte Bedürfnisse herausstellen, wo Jehovas Freigebigkeit zu erkennen ist. Erstens, er sorgt wirklich für eine große Vielfalt an Nahrung. Zweitens, er stillt großzügig unsere Bedürfnisse. Diese geistigen Bedürfnisse werden durch diese geistige Speise, wie es in Matthäus 24, Vers 45 beschrieben wird. Alle hier anwesenden Zeugen Jehovas können bestätigen, dass diese geistige Speise uns überaus großzügig zur Verfügung gestellt wird. Und drittens, gestern haben wir den Text aus Jakobus 1, Vers 5 schon kennengelernt. Das ist die Stelle, wo Jehova ausdrücklich verspricht, allen Weisheit zu geben, die ihm im Glauben darum bitten. Und Weisheit ist in schwierigen, kritischen Zeiten viel wertvoller als irgendein materieller Besitz. Zu welcher Schlussfolgerung darf man kommen, wenn man die verschiedenen Aussagen im Psalm 145 nun zusammenfasst? Jehova, unser großzügiger Versorger, wird auch an uns die Worte in Matthäus 6, Vers 33 erfüllen. Wenn in unserem Leben die Königreichsinteressen an erster Stelle stehen, wird er nie versäumen, seinen in ihm ergebenen Anbetern freigebig beizustehen. Wenn man Jehovas Freigebigkeit betrachtet, muss man Jehovas größte Geschenk an die Menschheit herausstellen. In Johannes 3, Vers 16 wird dieses größte Geschenk an die Menschheit beschrieben. Lest bitte mit mir diese Erklärung Jesu. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Er hat diese Worte in Jerusalem geschrieben, 6 Monate ungefähr, nachdem er seinen Dienst begonnen hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Möchten auch wir hier einige wesentliche Aussagen Jesu näher betrachten. Wir lesen, Gott hat die Welt geliebt. Wie kommt hier Jehovas Freigebigkeit zum Ausdruck? Der hier verwendete Ausdruck Welt umfasst die gesamte Menschheit. Das Loskaufsopfer ist für die gesamte Menschheit bereitgestellt. Jeder kann davon befreit werden, wenn er daran glaubt. Die nächste Aussage Jesu lautet, er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Jehova gab seinen kostbarsten Sohn, indem er ihn zur Erde sandte, um für uns zu sterben. Das Wort geben ist an dieser Stelle passend, denn das Lösegeld ist eine Gabe. Das Opfer wurde nicht genommen, sondern Jehova gab dieses Opfer. Jehova ist freigebig. Jesus gebraucht noch an dieser Stelle den Begriff ewiges Leben. Wer Glaube an Jesus ausübt, wird unendlich lange leben. Man kann gar nicht mehr Leben bekommen. Jehova ist freigebig. Zu welcher Schlussfolgerung darf man kommen, wenn man die Erklärung Jesu zum Lösegeld zusammenfasst? Motiviert durch seine große Liebe hat Jehova dafür gesorgt, dass wir von Sünde und Tod befreien und dass diese Möglichkeit ein großzügiges, freigebiges Geschenk unseres Schöpfers Jehova ist. Wie können wir Jehovas Freigebigkeit nachahmen? Wir können Jehova nicht in der Größe und auch in der Menge unserer Gaben nachahmen, aber wir können Jehovas Einstellung nachahmen. Wir können sein Motiv nachahmen, was ja das eigentliche Wesen der Freigebigkeit ist. Jehova gab das Größte ihm Mögliche zu unserer Befreiung. Auch wir können das Größte uns Mögliche geben und dadurch Jehovas Freigebigkeit nachahmen. Eine der besten Möglichkeiten, Freigebigkeit zum Ausdruck zu bringen, ist, für andere da zu sein. Das heißt, Kraft, Zeit und Mittel für sie einzusetzen. Aber vor allem möchten wir gegenüber Jehova freigebig sein. Wir können unsere Zeit, Kraft und Mittel großzügig für die Königreichsinteressen einsetzen. Jehovas Volk ist tatsächlich freigebig, denn weltweit ist es möglich, immer Königreichssäle zu bauen und Zweiggebäude zu erweitern. Die leitende Körperschaft schätzt diese finanzielle Unterstützung sehr. Denn trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise stehen dem Volk Jehovas immer die notwendigen Mittel zur Verfügung. Eltern haben in diesem Zusammenhang eine sehr schöne Aufgabe. Sie können ihren Kindern vermitteln, gegenüber Jehova freigebig zu sein. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, denn den Kindern wird nicht beigebracht, etwas geben zu müssen, sondern es wird vermittelt, einem guten Freund, der schon so viel Gutes getan hat, etwas zurückgeben zu dürfen. Wir wollen dazu mal einen Vater befragen. Bruder Michael Mieder, dir ist es gelungen, deinem Sohn zu vermitteln, gegenüber Jehova freigebig zu sein. Erzähl einmal.
Nun, er bekommt regelmäßig ein kleines Taschengeld, damit er lernt, verantwortungsbewusst mit dem Geld umzugehen. Im Königreichssaal sind ihm dabei die Spendenkästen aufgefallen. Und er fragte nach dem Grund und Zweck dieser Kästen.
Nun, wenn ein Kind eine Frage stellt, dann kann man mit einer guten Antwort sehr viel in dem Kind bewirken. Wie ist es dir gelungen, durch deine Erklärung in deinem Kind Freigebigkeit gegenüber Jehova zu entwickeln?
Nun, wir haben ihm erklärt, dass die Zeitschriften, die uns zur Verfügung stehen, Bibeln und andere Bücher, eben durch diese Spenden, die dort in die Kästen eingeworfen werden, zur Verfügung stehen. Und wir haben ihm auch erklärt, dass sich Jehova, unser Schöpfer, sehr darüber freut, über die Freigebigkeit eines jeden Einzelnen.
Und verwendete dann dein Sohn sozusagen die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um gegenüber Jehova freigebig zu sein?
Ja, das kann man sagen. Ich wusste zufällig, als wir in die Versammlung gefahren sind, dass er noch einen kleinen Teil seines Taschengeldes bei sich hatte. Und am Ende der Zusammenkunft wurde ich gebeten, die Spendeneinnahmen zu quittieren. Und dabei ist mir eine ungerade Summe aufgefallen. Und es handelt sich genau um die ungerade Summe, die er an diesem Tag bei sich hatte. Im Nachhinein habe ich es auch erfahren, dass es von ihm war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich riesig darüber gefreut, dass er so freigebig war.
Vielen Dank für deinen netten Bericht. Jehova liebt alle, die seine Freigebigkeit nachahmen. Wer freigebig ist, wird von Jehova gesegnet und er bleibt ihm nahe. Jetzt wird Bruder Michael Bliesner über Jehovas Unparteilichkeit sprechen.
Wenn du das Vorurteil zur Tür hinausjagst, dann kommt es zum Fenster wieder rein. Das sagte der alte Fritz, also gemeint ist Friedrich der Große, König von Preußen. Hat er recht? Hat er. Wir Menschen sind so. Wir beurteilen viele Dinge nach dem Äußeren und wir lassen uns von Vorurteilen prägen. Die Folge, unser Denken und Handeln ist nicht unparteiisch. Ist es nicht schön, dass Jehova Gott der absolute Gegensatz dazu ist? Er ist wirklich unparteiisch. Und wir als seine wahren Anbeter, wir möchten natürlich alles daran setzen, ihn als unser großes Vorbild nachzuahmen. Wie definiert man eigentlich eine unparteiische Haltung? Also man würde sich wie folgt verhalten: unvoreingenommen. Man würde niemanden ungerecht begünstigen und man wäre fair. Das ist Unparteilichkeit. Und sie besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen. Das ist auf der einen Seite unsere innere Grundhaltung und auf der anderen Seite äußert sie sich durch unser Handeln. Und wir wollen jetzt einmal diese beiden Elemente in der Folge auch untersuchen. Einerseits am Beispiel Jehovas und andererseits wollen wir das übertragen auf uns. Grundsätzlich können wir erst einmal sagen, wer unparteiisch ist, also diese Grundhaltung hat, der behandelt auch niemanden mit Parteilichkeit. Das in der Bibel mit nicht parteiisch wiedergegebene Wort bedeutet übrigens buchstäblich, dass man nicht die Person ansieht. Also wer unparteiisch ist, der achtet nicht auf die äußere Erscheinung oder auf die Lebensumstände eines Menschen. Nein, für ihn zählen die inneren Werte, das wahre Wesen eines Menschen. Schauen wir uns zunächst einmal Jehova an. Wie bringt er Unparteilichkeit zum Ausdruck? Und behalten wir dabei die beiden Elemente, also seine Grundhaltung und sein Handeln, so ein bisschen in unserem Sinn. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Bibel zur Hand zu nehmen. Schlagt sie bitte in der Apostelgeschichte Kapitel 10 auf. Wir wollen den Vers 34 uns einmal anschauen. Und zum Hintergrund, der Apostel Petrus hatte gerade den Nichtjuden Cornelius besucht. Welcher Aspekt von Jehovas Persönlichkeit wurde ihm dabei bewusst? Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 34. Darauf tat Petrus den Mund auf und sprach: Bestimmt merke ich, dass Gott nicht parteiisch ist. Jehova ist nicht parteiisch. Es gehört zu seinem Wesen. Es ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Wie steht es mit dem zweiten Element, dem Handeln? Habt ihr eure Bibel noch in der Hand? Dann blättert etwas nach vorn, in das fünfte Buch Mose. Auch hier kurz die Szene. 5. Mose Kapitel 10 könnt ihr schon mal öffnen. Das Volk Israel steht gerade an der Grenze zum verheißenen Land. Und der Prophet Moses, es drängt ihn, sein Volk noch einmal darauf hinzuweisen, was für wunderbare Merkmale Jehovas Persönlichkeit auszeichnen. Schauen wir im 5. Mose Kapitel 10 einmal in den Vers 17. Denn Jehova, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, starke und furchteinflößende Gott. Und jetzt kommt's, der niemand parteiisch behandelt, noch eine Bestechung annimmt. Ganz klar, Jehova hat nicht nur eine unparteiische Grundhaltung, er behandelt auch niemanden parteiisch. Moses und das Volk haben das übrigens selbst erlebt, an mehreren Beispielen. Einerseits wollen wir einmal uns das Beispiel anschauen von den 5 Frauen, junge, vaterlose Frauen, die in der Gefahr standen, ihr Erbe zu verlieren. Obwohl Frauen in der damaligen Zeit nicht unbedingt angesehen waren in der Gesellschaft und weniger Rechte hatten als Männer, handelte Jehova mit ihnen absolut unvoreingenommen. Er behandelte sie so, wie er an ihrer Stelle Männer behandelt hätte und traf eine Entscheidung zu ihren Gunsten. Der Lehrpunkt für uns: Jehova behandelt Schwächere oder Benachteiligte unter seinem Volk mit der gleichen Würde, wie er dies gegenüber Stärkeren tun würde. Ein zweites Beispiel finden wir in dem bereits erwähnten Bericht über den Cornelius. Jehova gab ja Petrus direkt den Auftrag, dorthin zu gehen und diesen Mann, diesen Nichtjuden Cornelius, zu besuchen. Dieser empfing in der Folge den Heiligen Geist, ließ sich taufen, wurde ein Christ. Was muss Petrus und die anderen Jünger wohl dabei empfunden haben? Sie mussten ihre negativen Einstellungen gegenüber Fremden absolut ändern. Das heißt, sie mussten ihre Grundhaltung ändern. Und das zweite Element, das Handeln? Nun, sie ahmten Gottes Unparteilichkeit nach, indem sie ihnen freimütig predigten und das auch in der weiteren Zeit dann fortsetzten, sodass Menschen aus allen Nationen die gute Botschaft hörten. Die Lehre für uns: Wie Jehova Menschen sieht, wird nicht von der Nationalität oder der Rasse bestimmt oder von anderen äußeren Faktoren. Gemäß 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 3 bis 4 ist es sein Wunsch, dass alle Arten von Menschen zu ihm kommen und seine Diener werden. Und wir als seine Diener, wir haben natürlich die Verantwortung, diesen Personen dabei zu helfen. Ist diese Facette der Unparteilichkeit Jehovas nicht etwas wirklich Faszinierendes, etwas, was uns Menschen wirklich anzieht? Ganz bestimmt. Haben wir diese unparteiische Grundhaltung bei uns? Überprüfen wir uns doch einmal. Und äußert sie sich auch in unserem täglichen Handeln? Wie können wir denn unseren himmlischen Vater in dieser Hinsicht nachahmen? Zum Beispiel dadurch, dass wir innerhalb der Versammlung Benachteiligte und Schwächere mit liebender Güte und Würde behandeln. Wir wollen auch keine Unterschiede machen, wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden zum Essen zu uns einzuladen. Und der Jünger Jakobus, er weist auf einen anderen wichtigen Aspekt hin, der Gottes Standpunkt unterstreicht, wenn er sagt, dass wir nach Witwen und Waisen in ihrer Drangsal schauen sollen. Gemäß Kapitel 1, Vers 27. Wie wirkt sich das auf unser Predigen aus, diese Unparteilichkeit? Sprechen wir vorurteilsfrei mit allen Menschen über die gute Botschaft? Stellen wir uns eine kurze Situation vor. Ein Ältester und ein Verkündiger, sie waren gerade im Haus-zu-Haus-Dienst und an einer Tür haben sie einen fremdsprachigen Mitbewohner angetroffen und ein kurzes Zeugnis mit der Broschüre »Eine gute Botschaft für alle Nationen« gegeben. Im Weggehen unterhalten sie sich.
Weißt du, Norman, ich bin immer riesig froh, diese Broschüre bei mir zu haben. Wer hätte denn hinter der Klingel Müller einen ausländischen Mitbewohner erwartet? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wenn ich dann mit Händen und Füßen versucht habe, ihm die gute Botschaft rüberzubringen und die Fragezeichen über seinem Kopf gesehen habe.
Ja, aber mal ganz ehrlich, warum lernen die denn eigentlich nicht Deutsch? Ich meine, die meisten von denen sind doch aus eigenem Antrieb hergekommen.
Wie gut ich deine Denkweise kenne. Wie du weißt, bin ich nicht im Glauben groß geworden und komme aus einer, na nennen wir es mal, etwas national eingestellten Familie. Bei mir war es ähnlich. Mir fällt dann immer Apostelgeschichte ein. Apostelgeschichte Kapitel 2 ist es, glaube ich. Da wurde in Jerusalem, die Stadt war voll, jedem Menschen in seiner Sprache gepredigt. Jehova ist nicht nationalistisch. Er bewirkte, dass die Menschen in ihrer Sprache die gute Botschaft hören konnten. Und wenn ich mir vorstelle, heute stellt der treue und verständige Sklave in 500 Sprachen Literatur zur Verfügung. Gewaltige Anstrengungen sind dahinter.
Ach, Volker, du hast doch wirklich für alles eine Erklärung. Aber du hast recht. Ich glaube, ich sollte alles nicht so sehr aus meinem Blickwinkel betrachten, sondern immer mal innehalten und darüber nachdenken, damit ich das nicht so negativ sehe. Weißt du, ich finde es toll, dass wir im Dienst auch mal über so etwas reden können.
Norman, du als junger Bruder, warum lernst du eigentlich keine Fremdsprache?
Schön, dass wir den letzten Satz doch noch hören konnten, oder? Jehova in puncto Unparteilichkeit nachzuahmen, erfordert zweifellos Anstrengung. Das ist einfach so. Denken wir an das eingangs erwähnte, diesen Ausspruch vom alten Fritz. Ja, wenn wir das Vorurteil zwar rausjagen, es kommt sofort zum Fenster wieder rein. Wir müssen uns also permanent anstrengen, Jehova nachzuahmen und an unserer Umsetzung dieser Unparteilichkeit permanent arbeiten. Und das nicht nur gegenüber unseren Brüdern, auch gegenüber anderen Menschen, denen zum Beispiel, denen wir die gute Botschaft predigen. Jehovas Persönlichkeit hat allerdings noch weitere faszinierende Facetten. Bruder Siegfried Adolf spricht nun über die Eigenschaft Jehovas, zum Vergeben bereit zu sein.
Wenn wir über die Eigenschaft, zum Vergeben bereit zu sein, nachdenken wollen, wollen wir berücksichtigen, dass Jehova grundsätzlich mit dem Makel der Sünde eine Trennwand zwischen uns und ihm geschaffen hat. Das ist gar nicht anders möglich, denn Jehova ist heilig, er ist rein und ist vollkommen. Aber er hat ja diese Eigenschaft zum Vergeben bereit offenbart, und dadurch ist es uns möglich, ihm zu nahen. Das heißt also, grundsätzlich bedürfen wir alle der Vergebung. Was schließt nun aber diese Vergebung ein? Vergebung heißt nicht, dass ich die Kränkung, die mir angetan worden ist, gutheißen muss, dass ich sie verharmlosen muss. Es bedeutet auch nicht, dass ich mich verletzt fühlen muss und ausgenutzt werden kann. Nein, vielmehr mit Vergeben ist gemeint, dem Schuldigen zu verzeihen und auf Vergeltung zu verzichten. Wie gibt uns nun Jehova ein gutes Vorbild diesbezüglich? Nun, die Bibel enthält viele schöne Wortbilder, die beschreiben, wie Jehova im großen Maße vergibt. So zeigt zum Beispiel der Prophet Jesaja: Und wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, so werden sie weiß werden wie Schnee. Stellen wir uns das einmal vor, wie das Jehova macht. Wir haben einen Tisch mit einem weißen Tischtuch, ein Glas Rotwein steht auf dem Tisch, jemand stößt an den Tisch und das Glas Rotwein fällt um. Wenn Jehova vergibt, dann sieht man nicht einmal mehr einen Rand von diesem Fleck, der auf diesem weißen Tischtuch gewesen ist. So löscht Jehova die Sünden reuemütiger aus. Können wir da nicht sehr dankbar dafür sein, dass Jehova diese Eigenschaft offenbart? Vertiefen wir diesen Gedanken der Vergebung noch etwas und wir schlagen einmal gemeinsam Apostelgeschichte 3 auf. Wir wollen den Vers 19 lesen, um noch etwas über die Vergebung Jehovas zu erfahren. Der Apostel Petrus spricht zu Pfingsten 33 zu den Juden im Tempel. Und jetzt sagt er im Vers 19 etwas. Bereuet daher und kehret um, damit eure Sünden ausgelöscht werden, sodass Zeiten der Erquickung von der Person Jehovas kommen mögen. Welche Worte sind uns besonders aufgefallen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Vergebung erlangen können? Was sagte Petrus? Bereuet und kehrt um. Wer also bereut, der bedauert zutiefst etwas, was er getan hat oder was er unterlassen hat. Und er ist fest entschlossen, Jehova zu erfreuen. Also echte Reue veranlasst jemanden, umzukehren, die frühere falsche Handlungsweise zu verwerfen und entschlossen das zu tun, was in den Augen Jehovas richtig ist. Und was macht dann der liebe himmlische Vater Jehova mit unseren Sünden? Petrus antwortet, damit eure Sünden ausgelöscht werden. Was meint denn die Bibel mit diesem Ausdruck ausgelöscht? Dieses griechische Verb, das abwischen oder ausstreichen bedeutet, zeigt uns, dass wenn Jehova unsere Sünden vergibt, es so wäre, als wenn auf einer Schiefertafel oder einer Wandtafel etwas beschrieben ist und mit einem Schwamm alles abgewischt wird. Was ist mit der Wandtafel passiert? Sie ist wieder vollständig sauber. Welche Lehre ergibt sich für uns diesbezüglich, wenn Jehova vergibt? Dann tut er es vollständig. Damit wir aber diese Vergebung erlangen können, müssen wir allerdings echte Reue bekunden. Wenn Jehova vergibt, dann vergisst er auch. Und bei diesen Gedanken wollen wir noch einmal zur Bibel greifen, Jeremia 31 aufschlagen. Wir wollen nur einen Vers in diesen Vers lesen, einen Satz in diesen Vers lesen, und zwar in dem B-Teil. Jeremia sagt einen neuen Bund voraus, und dieser neue Bund hat die Grundlage des Lösegeldes Jesus, auf der wir Vergebung erlangen können. Und dann sagt Jeremia im Vers 34, denn ich werde ihre Sünden vergeben und ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Ist uns aufgefallen, was Jehova mit unseren Sünden tun wird? Ihrer werde ich nicht mehr gedenken, sagt der Prophet Jeremia. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er sich nicht nur daran erinnert, sondern wenn wir von diesem Verb ausgehen, dann bedeutet das, dass er etwas unternehmen oder handeln würde. Und wenn Jehova jetzt gegen einen Sünder vorgehen würde, dann würde er seiner Sünden gedenken. Was sagt aber Jehova? Er sagt, er werde unserer Sünden nicht mehr gedenken. Damit sichert er uns zu, dass er wegen einer Sünde, die er einmal vergeben hat, künftig auch gegen uns nichts unternehmen wird. Was lernen wir also in Verbindung mit der Vergebung von Jehova? Jehova vergibt und vergisst. Und er vergisst in dem Sinne, dass er bereit ist, unser Vergehen nicht mehr vorzuhalten, uns auch nicht immer und immer wieder dafür zu bestrafen. Wie können wir nun Jehova nachahmen, wenn wir anderen vergeben wollen? Damit Gott uns vergeben kann, müssen wir natürlich auch zum Vergeben bereit sein. Und das unterstreicht der große Lehrer Jesus Christus sehr deutlich in seiner Bergpredigt. In Matthäus 6, Vers 14 und 15 heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Sind also für uns die Voraussetzungen für gegeben gegeben? Freut sich Jehova, wenn wir uns entschließen zu vergeben. Wir können das noch ein wenig am Beispiel Hiobs veranschaulichen. Hiob, er wurde von seinen drei Freunden Eliphas, Bildad und Zophar unter Druck gesetzt. Ihm wurden grundlose Beschuldigungen ins Gesicht geschleudert. So war er so niedergeschlagen, dass er sagte, wie lange werdet ihr meine Seele ständig reizen und fortfahren, mich mit Worten zu zermalmen? Am Ende wies Jehova diese Falschankläger zurecht und er forderte auf, zu Hiob zu gehen, ein Opfer für ihre Sünden zu bringen. Und das taten die Männer. Was erwartete jetzt Jehova von Hiob? Er erwartet von Hiob, dass er für seine Ankläger beten würde. Hiob entsprach der Anforderung Jehovas und wurde von Jehova gesegnet, weil er bereit war zu vergeben. Was können wir von Hiob also lernen? Ein aufrichtiges Gebet für jemanden, der uns verletzt, kann uns helfen, von Vergeltung abzusehen. Wie können wir also Jehova darin nachahmen, zu vergeben und zu vergessen? Denken wir daran, wenn Jehova vergibt, vergisst er unsere Sünden in dem Sinne, dass er sie uns nicht später immer wieder vorhält. Wenn wir also anderen vergeben, können auch wir in dem Sinne vergessen, dass wir die Sache nicht später immer wieder aufwärmen. Und welchen Lohn empfangen wir, wenn wir zum Vergeben bereit sind? Jehova bleibt allen nahe, die zum Vergeben bereit sind, wie das Beispiel des Hiobs zum Beispiel zeigte. Als nächstes wird Bruder Siegfried Kunstmann über Jehovas anziehende Eigenschaft der Vernünftigkeit sprechen.
Was bedeutet es, vernünftig zu sein? In der Fußnote der Neuen Weltübersetzung heißt es in Titus Kapitel 3, Vers 1 und 2, nicht kampfsüchtig zu sein, sondern nachgiebig zu sein und auch nachsichtig. Ein vernünftiger Mensch ist nicht kampfsüchtig und pocht nicht immer unbeugsam mit Strenge auf das Gesetz, auf den Buchstaben des Gesetzes. Nein, sondern er ist sanft und berücksichtigt mit Freundlichkeit sogar die Umstände und die Grenzen anderer. Ja, er ist bereit, auch zuzuhören und geht sogar auf die Wünsche anderer ein, wenn sie angebracht sind. Ja, er passt sich sogar den Erwartungen anderer an. Und so ist Jehova Gott, ein Gott, der von seinen Dienern nie mehr verlangt, als das, was sie ihnen geben können. Warum? Weil er genau uns kennt. In dem Psalm 103, Vers 14 wird er beschrieben, denn er selbst kennt unser Gebilde, wohl ist eingedenk dessen, dass wir Staub sind. Diese Nachsicht Jehovas kam bei der Rettung der Familie Lots zum Ausdruck. Als Lot und seine Familie eine ausdrückliche Anweisung von den Engeln Jehovas erhielt, in die Berge zu fliehen, sagte Lot, bitte nicht so, Jehova. Und so flehte er um Erlaubnis, in die nahegelegene kleine Stadt Zoar zu fliehen. Jehova hätte ihn ganz bestimmt mit seiner Familie auch in den Bergen das Überleben möglich gemacht. Trotzdem gab er den Drängen nach und verschonte sie, also Lot und seine Familie, und auch die kleine Stadt Zoar. Was für eine Rücksicht, was für eine Nachsicht Jehova doch dieser Familie gegeben hatte. Erkennen wir die Bereitschaft, dass auch Gott heute auf die Empfindungen und auf die Bitten seiner Diener Rücksicht nimmt? Jawohl, mit seinen Dienern der heutigen Zeit geht Jehova genauso sanft und genauso vernünftig um. Beachte bitte, dass Jehova von seinem Volk Israel gemäß dem Gesetz Opfergaben verlangte. Was aber, wenn ein Israelit zu arm war oder ein Lamm oder ein Ziegelein Jehova als Opfergabe darzubringen, gar nicht möglich war. In 3. Mose Kapitel 5, Vers 7 und 11 lesen wir, wenn er das nicht aufbringen konnte, dass Jehova diese kleine Opfergabe genauso hoch einschätzte wie einer, der ein Schaf opfern konnte, weil er wohlhabender ist. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 5, Vers 7 und Vers 11, wenn er indes nicht genug aufbringen kann zu einem Schaf, dann soll er Jehova als sein Schuldopfer für die Sünde, die er begangen hat, zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bringen, eine für ein Sündopfer und eine für ein Brandopfer. Und der Vers 11 sagt dann noch, wenn er nun die Mittel für zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht hat, dann soll er als seine Opfergabe für die Sünde, die er begangen hat, ein Zehntel Eva-Feinmehl für ein Sündopfer bringen. Er soll nicht Öl darauf gießen und er soll nicht duftendes Harz drauflegen, denn es ist ein Sündopfer. Erkennen wir die vernünftigen Grenzen, die Jehova den Minderbemittelten und den Armen gegeben hat? Doch musste dieses Opfer von bester Qualität sein. Kein gewöhnliches Mehl, nein, sondern von bester Qualität, ungefähr 1 Kilogramm fein gemahlenes Mehl, um Jehova die gebührende Ehre zu geben, ja, das Herz zu geben. Was lernen wir daraus, wenn wir uns über die gesetzlichen Bestimmungen der damaligen Zeit uns Gedanken machen? Dass Jehova mitfühlend ist. Er hat Verständnis und berücksichtigt auch unsere Grenzen, die uns vielleicht durch Alter oder durch Krankheit oder sogar manchmal durch Familienpflichten oder ähnliches gesetzt sind. Ja, Grenzen, die uns gesetzt sind. Er freut sich über alles, was wir im Rahmen unserer Möglichkeit für ihn tun können. Wie glücklich wir doch sein können, dass wir uns diesen sanften und geduldigen und vernünftigen Gott nähern dürfen. Wenn Jehova mit seinen Dienern damals und heute so vernünftig mit ihnen umgeht, können wir dann auch diese Art der Vernünftigkeit nachahmen? Ja, können zum Beispiel Eltern ohne ihre Autorität aufzugeben oder gegen biblische Grundsätze zu verstoßen nachgeben, um das Verständnis, die Empfindungen und die Wünsche ihrer Kinder zu berücksichtigen? Können das Eltern? Oder denken wir auch, wie auch an die Versammlungsältesten, die nicht darauf aus sind, die Herren über den Glauben ihrer Brüder zu sein, indem sie versuchen, ihr Leben zu beeinflussen oder ihr Leben zu bestimmen. Nein, nein, sie hüten sich sehr davor, jegliche ihnen anvertraute Autorität nicht zu missbrauchen. In dem Bewusstsein, dass jeder seine Grenzen hat, fühlen wir uns nicht aufrecht, durch Älteste, die wirklich demütig und mild gesinnt sind, die uns helfen, durch ihre Art, ihr Lehren. Wenn ältere oder kränkliche Brüder und Schwestern in der Versammlung wegen ihrer bescheidenen Anteils am Dienst deprimiert sind, weil sie einfach das nicht mehr schaffen, was sie früher geschafft haben, werden Älteste ihnen freundlich versichern, dass Jehova sie sehr, sehr, sehr liebt und sie ihr Bestes geben, sozusagen ihr Feinmehl, ihr Bestes, ja, ihr Herz geben sie. Ist das nicht schön, so eine Ermunterung von Ältesten zu erhalten? Denken wir doch nur an die arme Witwe, die Jesus beobachtete, dass sie nur 2 kleine Münzen von ganz geringem Wert in die Schatzkiste hineinwarf. Sie gab ihr Bestes. In übertragenen Sinne gab sie das Feinmehl Jehovas. Sie gab ihr Herz, dass sie diese kleinen Münzen hineingeworfen haben. Erkennen wir an diesem Beispiel, dass alles, was wir im Dienste für Jehova tun, zu unserem Unternehmen, eine Freude sein soll und keine Last. Älteste können daher viel dazu beitragen, dass die Brüder und Schwestern im Dienst für Jehova freudig das tun, was sie aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Umstände und aufgrund ihres vernünftigen Maßes noch tun können. Doch bitte, bitte bedenke, dass Vernünftigkeit nicht bedeutet, mit sich selbst gütig zu sein, sozusagen dem Dienst einen Gang zurückzuschalten und sich gemütlich zu machen und zu sagen oder zu rechtfertigen, ich bin ja vernünftig. Nein, nein. Jeder von uns, ob jung oder alt, kann Jehova mit ganzem Herzen dienen. Mit einem freudigen Herzen, mit der Gewissheit, dass die Vernünftigkeit Jehovas nicht von uns verlangt, was über unsere Kräfte steht. Ob es um den Besuch der Zusammenkünfte geht oder auch die Beteiligung im Predigtdienst. Sind wir daher dankbar und sind wir daher entschlossen, weiterhin unser Bestes zu geben, sozusagen unser Feinmehl, ja, unser ganzes Herz hineinzulegen, um Jehova mit den Kräften, die wir noch haben, heiligen Dienst darzubringen. Bruder Andreas Lange wird über Jehovas anziehende, faszinierende Persönlichkeit der Loyalität nun sprechen. Bitte, Bruder Lange.
Unser aller Erfahrung in der heutigen Zeit des Endes hat uns sicher oft schon die Frage aufkommen lassen, wer ist überhaupt noch treu und loyal? Nun, bei einem brauchen wir diese Frage nicht zu stellen. Über Jehova wird in Offenbarung 16, Vers 5 gesagt, er sei der eine Loyale. Da aber diese anziehende Eigenschaft der Loyalität in der heutigen Menschheit wahrscheinlich zum Auslaufmodell gehört, ist es sicher angebracht, einmal darüber nachzudenken, was bedeutet überhaupt Loyalität? Loyalität vermittelt den Gedanken von Hingabe, von treuer und unerschütterlicher Ergebenheit. Im ersten Teil der Bibel, der ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst wurde, finden wir die Verbindung von Loyalität mit liebender Güte. Was bedeutet das? Loyalität ist eine Güte oder Freundlichkeit, die liebevoll an etwas festhält, bis der damit verbundene Zweck erfüllt ist. Wie lässt nun Jehova diese anziehende Eigenschaft erkennen? Da könnten wir uns so eine Art Merksatz festhalten. Wir wollen uns immer daran erinnern, und das ist ein Versprechen. Jehova verlässt seine loyalen Anbeter niemals. Und jetzt wollen wir einmal gemeinsam zu unserer Bibel greifen, soweit uns das möglich ist, und 2. Samuel Kapitel 22 aufschlagen. 2. Samuel Kapitel 22, hier interessiert uns der Vers 26. Der König David hatte jahrzehntelange Erfahrungen mit Jehova gemacht, persönliche Erfahrungen. Und er erinnerte sich, nachdem Jehova ihn aus der Faust all seiner Feinde befreit hatte, indem er im Vers 26 dann sagen konnte, mit einem Loyalgesinnten wirst du loyal handeln, mit dem untadeligen Starken wirst du untadelig verfahren. Wir wollen uns mit dem A-Teil dieses Verses noch ein wenig näher befassen. Wir lasen, mit einem Loyalgesinnten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass deine und meine Loyalität für Jehova sehr kostbar sind. Und wenn wir möchten, dass er uns gegenüber loyal ist, dann müssen auch wir Jehova gegenüber loyal sein. Wir lassen des Weiteren, wirst du, also Jehova, loyal handeln. Was bedeutet das? Für Jehova ist Loyalität mehr als nur Worte. David hatte ganz persönlich erlebt, dass Jehova loyal handelt. Das war mit Tätigkeit verbunden. Und das hat er ganz besonders an drei Punkten sehr deutlich feststellen können. Jehova handelte in Prüfungen zugunsten des Königs David. Er führte ihn loyal und liebevoll. Und der dritte Punkt, den wird der David ganz besonders geschätzt haben. Jehova beschützte und befreite David. Aber welchen Lehrpunkt könnten wir nun daraus entnehmen? Nun, wir können uns völlig darauf verlassen, dass Jehova für uns loyal eintritt. Und auch, er hilft uns auszuharren, ungeachtet der Prüfungen, die auf uns zukommen mögen. Es ist genau so, wie es der Psalmist einmal niederschrieb, indem er sagte, denn Jehova liebt das Recht und er wird seine Loyalgesinnten nicht verlassen, gemäß Psalm 37, Vers 28. Doch Jehova zeigt seine Loyalität gegenüber seinen Anbetern noch auf eine ganz andere Art und Weise. Er bleibt seinen eigenen Maßstäben absolut treu. Das ist für uns eine ganz verlässliche Größe. Er steht treu zu seinen Verheißungen. Das meiste hat sich ja schon erfüllt. Das bisschen, was wir noch erwarten, wird mit absoluter Sicherheit eintreffen. Doch was ist der größte Beweis seiner loyalen Liebe? Und das erwärmt sicher unser aller Herz. Er stellt uns aufgrund des Lösegeldes ewiges Leben in Aussicht. Wie hatten wir vorhin gehört, mehr Leben als ewiges kann man gar nicht bekommen. Das stellt uns Jehova in Aussicht. Wenn uns diese Eigenschaft Jehovas nun so beeindruckt, wie auch alle anderen Eigenschaften, dann sind wir sicher angehalten, diese Eigenschaft im eigenen Leben nachzuahmen. Und Gott möchte das, dass wir das tun. Doch wie können wir das? Wie können wir als unvollkommene Menschen loyal sein? Wiederum wollen wir uns drei Punkte herausgreifen. Zum Ersten wollen wir unserem Ehepartner treu bleiben. Und das bedeutet in Wort und in Tat. Wir wollen auch schädliches Reden über unsere Glaubensbrüder meiden. Wo immer es aufkommen mag, das Gespräch in positive Bahnen lenken. Und für unsere Brüder und Schwestern wollen wir uns als echte Freunde erweisen. Echte Freunde, anhänglicher als verwandtschaftliche Bande. Doch vor allem wollen wir Jehova gegenüber loyal sein. Wie können wir das tun? Indem wir nicht nur das lieben, was er liebt, sondern auch das abgrundtief hassen, was er hasst. Indem wir seinem inspirierten Wort gehorchen, und zwar in allen Lebenssituationen. Und indem wir uns eng an seine Organisation halten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns eng an die halten, die mit Verantwortung betraut sind. Wir wollen nicht schnell sein, indem wir Entscheidungen der verantwortlichen Brüder kritisieren. Wir wollen immer daran denken, mit Sicherheit kennen wir nicht alle Informationen. Ganz besonders aber wollen wir entschlossen sein, treu zu bleiben, gleichgültig, was andere tun mögen. Und das mag vielleicht ein bisschen theoretisch klingen, deshalb möchte ich mich jetzt einmal kurz mit Bruder Rolf Köthe unterhalten, um zu zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann, dass man entschlossen ist, treu zu bleiben, egal was andere tun. Bruder Köthe, erzähl uns doch bitte einmal, wie du mit der biblischen Wahrheit in Berührung gekommen bist.
Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ein gleichaltriges Ehepaar mit mir und meiner damaligen Lebenskameradin die Bibel studiert.
Nachdem ihr dann eine längere Zeit studiert hattet, kehrte der Bruder Jehova den Rücken und musste ausgeschlossen werden. Wie hat dich das berührt?
Du kannst dir vorstellen, dass wir sehr erschüttert waren.
Ja, das können wir uns sicher vorstellen, dass das doch ein Schock war. Aber sag uns doch bitte, warum hast du dennoch zur Organisation Jehovas gehalten?
Zu diesem Zeitpunkt haben wir erkannt, dass die Loyalität zu Jehovas Wegen besser sind. Menschen, die können Fehler machen. Ungeachtet dessen bleibt die Wahrheit die Wahrheit.
Das war sicher eine sehr gute Entscheidung, die du da getroffen hast. Sag uns doch bitte noch, wie du dafür gesegnet worden bist.
Wir haben weiter studiert, später haben wir geheiratet und die Wahrheit hat dazu beigetragen, dass wir ein glückliches Familienleben führen konnten. Wir haben aber auch dahingehend einen Sinn im Leben gefunden. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass der Bruder nach 10 Jahren wieder aufgenommen wurde. Und das hat bei uns natürlich Freude bereitet, weil er heute wieder Jehova treu dient.
Da können wir sicher sehr gut mitfühlen. Und wir wollen uns ganz herzlich für deine freimütigen Äußerungen bedanken. Wenn wir so kurz Rückblick halten auf diese Vortragsreihe, war es nicht erfrischend, all die Aspekte der anziehenden Persönlichkeit Jehovas näher zu beleuchten? Fassen wir sie noch einmal ganz kurz zusammen. 8 Eigenschaften waren es. Jehova ist zugänglich. Er ist mitfühlend, anerkennend. Jehova ist aber auch freigebig und unparteiisch, zum Vergeben bereit. Er ist vernünftig und wie wir es jetzt eben gemeinsam besprechen durften, er ist loyal. Wie wäre es denn, wenn wir weitere anziehende Eigenschaften Jehovas am Studierabend der Familie betrachten würden? Doch wenn wir in der Zukunft an Wertschätzung für eine der Eigenschaften Jehovas zunehmen wollen, dann wollen wir 3 Dinge im Sinn behalten. Wir müssen mit dieser Eigenschaft vertraut werden. Dann müssen wir über diese Eigenschaft nachsinnen Und dann, und das ist ganz wichtig, wir müssen im eigenen Leben bemüht sein, danach zu handeln. Lasst uns also fest entschlossen sein, alles daran zu setzen, Jehovas anziehende Persönlichkeit nahe zu bleiben. Die Folge wird sein, wir werden ihm nahe sein. Damit befolgen wir auch die inspirierten Worte unseres Tagesmottos: Jehova solltet ihr anhangen.